Jakobus 5, Vers 13 bis 16. Leidet jemand unter euch, er bete. Ist jemand guten Mutes, er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch, er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich, und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. Und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist übrigens die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir aufgefordert werden, auch einem Menschen Sünden zu bekennen. Sonst ist immer die erste Anlaufstation, der erste Ansprechpartner Gott. Die einzige Stelle, wo wir auch aufgefordert werden, einem Menschen Sünde zu bekennen. Viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Er betete inständig, dass es nicht regnen möge, und es regnete nicht auf der Erde 3 Jahre und 6 Monate. Und wieder betete er, und der Himmel gab Regen, und die Erde brachte ihre Frucht hervor. Da wird noch ein Beispiel gegeben für ein ernstliches und auch sehr gesegnetes Gebet. Ich möchte jetzt heute Morgen Fortsetzung machen mit dem Gedankengang, dass wir auch Heilung in heilsgeschichtlicher Sicht sehen müssen. Nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch die Heiligung. Der Heilige Geist macht uns hier durch Jakobus aufmerksam, dass der Kranke die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen soll. Warum nicht die Apostel? Warum soll er nicht begnadete Wundertäter rufen? Hier steht, er soll die Ältesten der Gemeinde rufen. Da wird eine heilsgeschichtliche Entwicklung deutlich. Wir wollen uns das auch hier auf der Folie anschauen. Im Alten Testament kommt die Gabe der Krankenheilung nur bei herausragenden Persönlichkeiten vor. Zum Beispiel bei Elia und bei Elisa. Die haben Kranke geheilt, ja sogar Tote auferweckt. Im Neuen Testament heilte Jesus Christus sehr viele Kranke. In den Evangelien wird uns kein Fall berichtet, wo ein Mensch den Messias um Heilung gebeten hätte und krank geblieben wäre. Er hat sie alle geheilt, die zu ihm kamen. Als Jesus dann die 12 Apostel, die 12 Jünger innerhalb Israels aussandte, nur zunächst in Israel, da salbten diese viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. So steht es in Markus 6. Da kommt schon diese Krankensalbung mit Öl vor und das Gebet und Heilung von Kranken. Und der Befehl zur Weltmission enthält ebenfalls den Hinweis auf den Dienst an den Kranken. In Markus 16 heißt es, auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird's besser mit ihnen werden. Und das praktizierten dann auch die Apostel, einschließlich des Apostels Paulus, und sie heilten viele Gebrechen. Das begann schon mit dem Lahmen an der schönen Tür des Tempels in Jerusalem, der geheilt wurde. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Die Christenheit heute muss sagen, Silber und Gold habe ich jede Menge, aber krank lassen muss ich dich leider, gesund machen kann ich dich nicht mehr. Da hat sich etwas verändert. Und in der Kraft des auferstandenen Christus wurde dieser Mann gesund. Und mit zunehmendem Aufbau neutestamentlicher Gemeinden verlagerte sich dann die Krankenfürsorge mehr und mehr von den Aposteln, die das zunächst getan hatten, in Ausübung ihres Missionsauftrages auf die Ältesten der Gemeinden. Gemeinden entstanden, Älteste wurden eingesetzt, wuchsen heran, reiften in diesen Dienst und dann übernahmen sie mehr und mehr den Dienst der Krankenfürsorge. Wir müssen ja immer daran denken, dass damals überhaupt in keiner Weise ein solches medizinisches Versorgungsnetz bestand, wie wir es heute haben. Und die Kranken hatten da sicher auch alle Hände voll zu tun, beziehungsweise die Ältesten mit all den vielen, die da in Not waren. Das müssen wir einfach sehen, dass es hier auch im Blick auf Heilungen eine Entwicklung gibt, von Jesus Christus über die Apostel hin zu den Ältesten der Gemeinde. Dann wollen wir fragen, wie sieht es mit der Initiative des Kranken aus? Es steht ja hier, die Ältesten sollen vom Kranken gerufen werden. Der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Es heißt nicht, wenn jemand krank ist, dann schmolle er so lange in seinem Winkel und denke, jetzt will ich mal sehen, wie lang das dauert, bis endlich jemand auf die Idee kommt, mich zu besuchen. Das steht hier nicht. Es steht hier, wenn jemand krank ist, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde. Das heißt, Gott will, dass die Initiative von dem Kranken ausgeht. Und das ist sehr wichtig. Er selbst soll sich nach der Hilfe des Herrn ausstrecken. Jesus Christus hat die Menschen auch immer gefragt, willst du gesund werden? Ist doch eigentlich eine fast sinnlose Frage, aber die war nicht sinnlos. Er wollte sehen, ob da überhaupt noch wirklich der Wunsch war, ob da noch die Haltung war, die innere, dass er gesund werden wollte. Im Reich Gottes gehen wenige Dinge automatisch. Gott liebt es, wenn sich seine Kinder in der Haltung des Jakob an ihn klammern. Und der hat mal gesagt, Herr, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Das war Initiative von Jakob. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und so dürfen wir uns an Gott wenden. Zum anderen will Gott die leider heute weit verbreitete Praxis der sogenannten Heilungsversammlungen ausdrücklich nicht, bei denen angeblich begnadete Wunderheiler die Kranken zu offensichtlichen Schauwundern zu sich auf die Bühne rufen. Das steht hier nicht. Der Wunderheiler rufe die Kranken in Scharen nach vorne. Hier steht, der Kranke rufe die Ältesten zu sich in stille Kämmerlein. Das ist eine ganz andere Richtung. Und die seelsorgerliche Erfahrung zeigt, dass solche Heilungen, die dann da geschehen, weder von den Heilern noch von den Geheilten geistlich verkraftet werden. Dazu sitzt uns der Hochmut viel zu tief in den Knochen. Das gilt auch für die Ältesten, die nach Jakobus 5 über den Kranken beten. Auch sie tun gut daran, eventuelle Heilungen nicht an die große Glocke zu hängen, sondern in so einem Fall ein heiliges Schweigen zu üben, dass wir Gott, unserer eigenen Seele und auch den menschlichen Werkzeugen schuldig sind. Ich kenne einen Bruder, und einige von euch kennen ihn auch, der hat die Gabe der Krankenheilung. Das habe ich selber miterlebt. Der hat die Gabe der Krankenheilung. Aber ich bin nicht sicher, ob es seine Frau weiß. Versteht ihr? Ich bin nicht sicher, ob es seine Frau weiß. Und so gebraucht ihn Gott in aller Stille. Der könnte Zulauf haben, dass er sich nicht retten könnte. Und er geht einen ganz anderen Weg. Da gehört innere Größe zu. Erich Luban schreibt in diesem Zusammenhang, heute gilt der biblische Grundsatz, keine Krankenheilung als Massenerscheinung in Massenversammlungen und als spektakuläres Ereignis, sondern Krankenheilung als individuelles Geschehen im Rahmen der Gemeinde. Der rufe zu sich. Auch nicht unbedingt den Pfarrer, den Pastor, den Prediger. Nach dem Schriftzeugnis des Neuen Testaments tragen die Ältesten, griechisch Presbyteroi oder Aufseher, Episkopoi, die geistliche Verantwortung für die Gemeinde und damit für jeden einzelnen Gläubigen. Es ist nicht unbedingt nötig, dass wir eben den Pastor rufen oder den Missionar, der irgendwie jetzt in einer besonderen Verantwortung steht. Die schlichten ältesten Brüder der Gemeinde können gerufen werden. Der Missionar oder der Pastor kann dazugehören zu den Ältesten, aber er muss da gar nicht unbedingt dabei sein. Älteste sollen die Ansprechpartner sein, nach dem Neuen Testament Brüder, die eine bestimmte geistliche Qualifikation haben, die wiedergeboren sind, im Glauben stehen, auch charakterlich eine Qualifikation haben, keine Trinker, nicht irgendwie Leute, die sehr unbeständig sind, sondern so, wie sie im Timotheusbrief und im Titusbrief beschrieben werden. Mindestens zwei sollen gerufen werden. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt, aber wohl in der Regel nicht mehr als 4 oder 5. Und die sollen dann das Gebet des Glaubens praktizieren. Und sie sollen den Kranken mit Öl salben. Was ist das jetzt wieder? Ist das ein Wundermittel, das da eingesetzt werden soll? Oder handelt es sich hier um die sogenannte letzte Ölung? Nein. Wenn die Ältesten zum Kranken gerufen werden, tun sie im Wesentlichen 2 Dinge. Sie beten und sie salben den Kranken mit Öl. Bleiben wir kurz bei dem Stichwort Öl. Hier ist also nicht von der letzten Ölung die Rede. Die Lehre der römisch-katholischen Kirche irrt auch an dieser Stelle meilenweit ab von der Bibel. Ich zitiere aus einer katholischen Schrift: Von der heiligen Ölung lehrt die katholische Kirche, sie ist wahres Sakrament von Christus eingesetzt, vom heiligen Jakobus verkündet. Sie wird gespendet durch die vom Gebet begleitete Salbung mit geweihtem Öl. Nur der Priester kann sie gültig spenden, empfangen kann sie jeder Getaufte, der sich wegen Krankheit oder Alter in Lebensgefahr befindet. Man muss sich nicht in Lebensgefahr befinden, das steht hier nicht da. Sie wirkt die Kräftigung der Seele, oft auch des Leibes und unter gegebenen Voraussetzungen die Nachlassung der Sünden. Soweit die katholische Lehre dazu. Aber gemäß Jakobus 5 ist das Glaubensgebet der Brüder absolut kein Sakrament. Jeder geistlich qualifizierte Älteste darf dieses Gebet über den Kranken ausüben und der Kranke muss nicht in Lebensgefahr sein. Was bedeutet Salbung mit Öl? Als erstes wird Öl schon seit alters her in der Bibel als lindernde und erquickende Medizin verwendet. So gießt beispielsweise der barmherzige Samariter dem unter die Räuber gefallenen Mann Öl und Wein auf seine Wunden in Lukas 10. Eine weitere Bedeutung erschließt sich aus dem Alten Testament. Die Priester und die Könige von Israel wurden mit Öl gesalbt bei ihrer Einsetzung. In Israel wurde ein Priester und König zu dem Zweck gesalbt, dass sein künftiges Leben ganz im Dienst des Herrn stehen sollte. Und der Kranke, der heute die Salbung begehrt, muss sich klarmachen, dass er damit ganz bewusst sein künftiges Leben ohne Einschränkung unter die Leitung des Herrn stellen will, so wie der Priester oder der König in Israel damals. Aber das Öl hat ganz sicher keinen mystisch-magischen Charakter, keine irgendwelche Zauberwirkung oder sowas, sondern es ist ein Zeichencharakter. So wie wir auch Brot und Wein haben beim Abendmahl, beim Brotbrechen, so hier der Zeichencharakter des Öls. Adolf Schlatter sagt, dabei mahnt Jakobus die Alten, nicht nur das Wort zu verwalten, sondern dem Kranken noch eine andere Hilfe zu bieten, indem sie zu dem Wort ein Zeichen fügen. Sie sollen es ihm durch ein Zeichen sichtbar machen, dass Gott die heilende Macht nicht fehlt, die seine Krankheit zum Leben wenden kann. Dieser Aspekt verdient es noch ein wenig vertieft zu werden. Schaut, Gott weiß doch, wie wir Menschen beschaffen sind. Er kennt uns und weiß, dass wir mit unseren 5 Sinnen gewohnt sind, zu erfassen. Und er weiß auch, wie schwer wir geistliche Dinge rein aufs Wort hin glauben können. Und darum hat er uns auch im Gedenken an die Erlösung Jesu am Kreuz Brot und Wein als Zeichen gegeben. Und wenn nun seine geliebten Kinder in großer Leibesschwäche daliegen und die Ältesten im Glauben über ihn beten, dann hat der treue Herr in der Salbung mit Öl eine geistliche Hilfe geschenkt, um diesen wichtigen Vorgang besser fassen zu können. Da wird dann einfach ein gut riechendes Öl verwendet, zum Beispiel Lavendelöl. Aber es liegt nicht am Öl. Im Notfall geht es auch ohne Öl. Wir haben auch schon ohne Öl über Kranken gebetet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Glaubensgebet der Brüder. Dazu wollen wir jetzt kommen. Diesem besonderen Gebet sind nämlich 3 ganz wichtige Verheißungen gegeben. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Wir fragen zunächst, was ist ein Gebet des Glaubens? Jakobus spricht in seinem Brief zuvor, im 1. Kapitel, vom Gebet des Zweifels. Dieses Gebet darf keine Erhörung erwarten. Das Glaubensgebet hingegen ist ein festes Vertrauen auf die in der Schrift bezeugten Verheißungen Gottes. Martin Luther sagt einmal, als sein wichtigster Mitarbeiter Melanchthon sterbenskrank war, ich habe unserem Herrgott im Gebet den ganzen Sack von Verheißungen vor die Füße geworfen. Und an einer anderen Stelle ist sogar überliefert, wie Luther da gebetet hat. Haltet euch fest auf eurem Stuhl. Da betet er in dieser Situation, Herr Gott, wenn du mir meinen Melanchthon sterben lässt, dann schmeiße ich dir den ganzen Kram vor die Füße und du kannst selbst dein Luther sein. So betet Martin Luther in dieser Situation. Das können wir nicht nachmachen. Das war Luther original. Das war nicht in Ehrfurchtslosigkeit, aber in einem unwahrscheinlichen Vertrauen, aus einem geistlichen Urgestein heraus gebetet. Aber nicht so fromm, sanft, säuselnd, sondern ein kerniges, magiges Gebet von Martin Luther. Ein Gebet des Glaubens. Es ist das Gebet von gerechten Brüdern, die gelernt haben, kindlich, vertrauensvoll und in den Linien der Bibel vor den Thron der Gnade zu treten. Der Glaube ist die Eiche, die in Gottes Wort wurzelt. An ihr rankt sich die Efeu-Pflanze des Gebets empor. Und dabei kennt das Glaubensgebet keinen Fanatismus, wohl aber Ehrfurcht und Demut. Wie sieht die Struktur eines echten biblischen Glaubensgebetes aus? Ich glaube, man kann da diese drei Dinge in der Schrift erkennen. Der Glaube sagt, ich habe das aus Matthäus 8 entnommen, Herr, du kannst. Gott kann jede Krankheit heilen, mit und ohne Arzt, mit und ohne Medikamente. Gott kann jede Krankheit heilen, Krebs im letzten Stadium, MS und die schlimmsten Dinge. Gott kann. Er ist der souveräne Gott. Er hat es schon oft genug bewiesen. Die Ehrfurcht ergänzt aber, wenn du willst. Der Aussätzige, der zu Jesus kommt, sagt, Herr, willst du, so kannst du mich wohl reinigen. Du kannst, aber du musst nicht. Das ist der entscheidende Unterschied. Du musst nicht. Wenn du willst, wenn es jetzt in dieser Situation in deinen Plan passt. Und die Demut fügt hinzu, wenn du es tust, bin ich es gar nicht wert. Da sagt der Hauptmann, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Sprich nur ein Wort, dann wird mein Knecht gesund. Und das hat die katholische Liturgie wunderbar übernommen. Das ist etwas vom Schönsten, wenn ich in einem katholischen Gottesdienst bin, wenn da die Liturgie diese Stelle hat, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ja, das ist die Struktur eines biblischen Glaubensgebetes. Der Glaube sagt, Herr, du kannst. Die Ehrfurcht ergänzt, wenn du willst. Die Demut fügt hinzu. Wenn du es tust, bin ich es eigentlich überhaupt nicht wert. Du tust es aus Gnade. Dem Gebet ist eine dreifache Verheißung gegeben. Es heißt hier zunächst, es wird dem Kranken helfen. In der Elberfelder Bibel steht, es wird den Kranken retten. Das griechische Wort sozo hat mehrere Bedeutungen. Die beiden wichtigsten lauten, vor natürlichen Gefahren und Nöten bewahren, aus ihnen erretten. Zum Beispiel aus Tod, aus Krankheit, aus dämonischer Besessenheit. In diesem Zusammenhang wird das Wort gebraucht. Es heißt aber auch b, vom ewigen Tod, vom Gericht und allem, was dazu führen muss, wie der Sünde, erretten oder bewahren. Somit bezieht sich das Retten, wo Gott will, auf den leiblichen Tod, in jedem Fall aber auf den ewigen Tod. Das Beten der Brüder ist kein fanatisches Gesundbeten um jeden Preis. Es soll nicht mit Gewalt die äußere Heilung erzielt werden. Das gläubige Gebet stellt sich bescheiden unter Gott, wartet auf seine Hilfe und ist mit Gottes Führung zufrieden, welchen Weg sie uns leite. Die unnüchterne Linie setzt hier allerdings für Helfen oder Retten Heilen ein, was nicht dasteht. Und das muss dann zwangsläufig in Konflikte führen. Hier steht nicht, das Gebet des Glaubens wird den Kranken in jedem Fall heilen. Das steht nicht da. Und dann heißt es als zweite Verheißung, der Herr wird ihn, den Kranken, aufrichten, sei es durch äußere Linderung und Heilung, eventuell sogar bis zur vollkommenen Genesung. Dafür gibt es viele Beispiele. oder sei es ein innerliches Aufgerichtetwerden, durch das der Kranke neu die Kraft bekommt, sein Leiden in Geduld und zu Gottes Ehre zu tragen. Der Herr tut oft mehr durch Wunden als durch Wunder. Johannes Seitz bestätigt aus jahrzehntelanger seelsorgerlicher Erfahrung, und wenn auch nicht immer das leibliche Leiden hinweggenommen wird, so wird dem Betreffenden auf diesem Wege eine göttliche Kraft zuteil, das Leiden besser tragen zu können. Oder sei es sogar, dass der Kranke aufgerichtet wird, um getrost und unverzagt durch das Tal der Todesschatten zu gehen. Als wir in Karlsruhe Dienst taten, hatten wir einen unserer ältesten Brüder dort, der hat seine Frau verloren an Krebs, und er hat mir erzählt, das ist der Helmut Hein, ihr kennt ihn, er hat mir erzählt, wie seine Frau auch die Brüder zum Gebet des Glaubens rief und sie beteten über ihr, und dann hat sie Gott nicht geheilt, aber sie konnte bis zu dem letzten Tag ihres Lebens ohne schmerzstillende Medikamente da sein und war ansprechbar und hat noch auf dem Sterbebett ihre 7 Kinder gesegnet. Das war auch aufgerichtet werden, auch wenn Gott sie nicht geheilt hat. Dass alle Ärzte nur den Kopf geschüttelt haben, wie das möglich war, wo ihr die Nieren zerfressen waren vom Krebs und sie hatte keine Schmerzen. Also das kann auch aufrichten sein. Und das Dritte, hier steht, wenn er hat Sünden getan, wird ihm vergeben werden. Der Dienst der Ältesten ist nicht nur Dienst des Arztes. Wer nur möchte, dass er möglichst schnell seine Krankheit los wird, hat Jakobus 5 nicht richtig verstanden. Wer aber seine gesamte Not mit den Brüdern vor Jesus bringt, dessen Leben wird auch im Gesamten in Ordnung gebracht. Es handelt sich also nicht nur um Leibsorge, sondern zugleich und vor allem auch um Seelsorge. Es heißt hier, wenn er hat Sünden getan, das heißt, nicht in jedem Fall muss diesem Gebet der Brüder ein Sündenbekenntnis vorausgehen, sondern nur, wenn der Kranke während seiner Krankheitszeit durch den Heiligen Geist auf Dinge in seinem Leben aufmerksam gemacht wurde, dann sollte er auch den Brüdern zuerst diese Dinge sagen, sonst brauchen die gar nicht beten. Bei Gott geht innere Heilung immer vor äußerer Heilung. Wenn er nicht bereit ist, innen reinen Tisch zu machen, dann wird er keine Heilung erleben, dann können die noch so gläubig und noch so ernst für ihn beten. Und es heißt hier, bekennet einander die Sünden. Es kann sogar sein, dass in dieser Situation auch die Ältesten, die da kommen, die am Bett sitzen, sagen, hör mal, ich habe vielleicht in dem Ding, die du jetzt nennst, schon genauso gefehlt. Ich will das auch sagen. Das haben wir schon so erlebt, dass wir auch gegenseitig Sünde bekannten, der im Bett lag und die am Bett standen. Bekennet einander eure Sünden. Und dann kann Gott eingreifen, in wunderbarer Weise, so wie er es einfach in diesem Fall für richtig hält. Die Motive müssen lauter sein, das ist ganz klar. Der Kranke darf nur dann Hilfe von Gott erwarten, wenn seine Beweggründe lauter sind, und dazu gehört, dass er bereit ist, mit Sünde und Eigenleben in jeder Form zu brechen und sich ganz neu dem Herrn zu weihen. Ich habe das einmal in ergreifender Weise miterlebt, wie ein Bruder, der uns rief zum Gebet, dann auch das wirklich nutzte, um sein Leben dem Herrn neu zu weihen, in dieser Stunde. Und das hat er getan und das wurde auch sichtbar in seinem Leben. Johannes Seitz sagt noch einmal, tausende von Erfahrungen bezeugen, dass wenn auch nicht alle, doch viele Krankheiten zu überwinden sind, wenn der Kranke zu wahrer Buße, zur Reinigung des Gewissens, des Sinnes und auch dahin gebracht wird, dass er mit allem, was er hat und ist, sich Gott völlig ausliefert und jetzt nicht mehr der Sünde der Welt sich selbst, sondern dem zu leben, der für uns gestorben und auferstanden ist. Das sollte bei uns allen so sein und immer mehr so werden, nicht nur bei jemand, der krank ist. Gott schenkt jedoch gewiss keine Hilfe, wenn wir die Gesundheit wieder in der Sünde und im Egoismus verbrauchen wollen. Aber auch die Ältesten müssen reine Motive haben. Nicht, dass sie kommen, um jemand gesund zu beten und sich dann eine Kerbe in ihren Revolver schnitzen wollen, sondern es muss um die Ehre Gottes gehen und um die Hilfe für den Kranken. Frage noch, ist Handauflegung mehrmals erlaubt? Ja, natürlich, das ist auch mehrmals erlaubt, dass der Kranke wiederholt Älteste ruft. Nur wenn er sie alle paar Tage ruft oder alle paar Wochen, dann wird es natürlich irgendwann vielleicht kritisch, aber es ist auch mehrmals erlaubt. Und die Frage auch, bei welchen Krankheiten können die Ältesten gerufen werden? Schon bei Schnupfen oder erst bei Krebs? Das muss jedem Einzelnen selbst klar werden. Da nennt die Bibel keine Beispiele. Es kann ganz schlimme Grippeerkrankungen geben und es kann aber auch andere Krankheiten geben, die da irgendwo dazwischen liegen, wo der Betreffende, der Kranke, einfach die innere Führung sieht, die innere Bereitschaft hat, wo es ihm einfach klar wird, jetzt habe ich Freiheit, die Ältesten zu rufen, da ist es möglich. Da ist also keine Skala, ab wann das dann erst praktiziert werden darf. Ich komme zum Schluss, die Kinder kommen auch gleich. Gott ist der rechte Vater über alles, was Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Und er weiß, was wir brauchen, ehe wir ihn bitten. Und trotzdem dürfen wir in diesem Fall ganz besonders die Ältesten rufen. Das soll nicht heißen, dass Krankenbesuche nur von diesen Brüdern praktiziert werden können. Jeder von uns kann Krankenbesuche praktizieren. Jeder kann mit und für und über Kranken beten. Aber dieses Gebet hier ist einfach nochmal etwas Besonderes, das Gott gegeben hat. In welcher Weise er handelt, wollen wir dann dem überlassen, der keine Gedanken des Leides über uns hat, sondern des Friedens. Möge der Herr schenken, dass wir wieder mehr Kranke haben, die auch um den Dienst der Brüder bitten, aber auch, dass bei uns in der Gemeinde Brüder für diesen Dienst zur Verfügung stehen. Wir werden vielleicht auch bald in einem Gottesdienst hier einmal sagen, welcher Bruder, welche Brüder von uns hier zur Verfügung stehen für diesen Dienst. Das will ich jetzt heute noch nicht vorwegnehmen. Das müssen wir im Brüderkreis erst miteinander besprechen.